Ich möchte ebenfalls alle ganz herzlich begrüßen, schön, dass ihr da seid. Ich möchte noch einmal betonen, diese Vorträge gehen einem recht nahe. Aber nicht nur euch, sondern auch mir. Jeweils, wenn ich heimfahre, bewegt mich das, was ich selber sage. Denn ich bin ja auch ein verheirateter Mensch. Und wenn ich so über Familie spreche, über das alles, ja. Und doch möchte ich euch Hilfen geben. Um das geht es mir. Und ich habe auch Hilfen bekommen und ich habe gedacht, die möchte ich doch weitergeben. Es ist wie ein Beschenktwerden, dass wir uns gegenseitig etwas weiterschenken. Morgen Abend werde ich vielleicht über etwas Entscheidendes reden, nämlich Kindererziehung. So schwer und doch so schön. Kinder erziehen ist vielleicht das Schwierigste überhaupt. Und ich möchte euch morgen zeigen, auf was man achten soll, welche Grundprinzipien die Heilige Schrift uns gibt, damit das nicht überschwer wird. Und diese Grundprinzipien sind immer dieselben. Also morgen Abend müsst ihr unbedingt dabei sein, wenn ihr noch Kinder habt. Und am Sonntag werde ich ebenfalls wie das gleiche Thema, das ich heute Abend habe, mal von einer anderen Seite aufrollen. Nämlich Familiengestaltung ist gar nicht so einfach in unserer Zeit, weil uns die Vorbilder fehlen. Es ist eigentlich niemand da, der mir in mein Familienleben hineinspricht. Ich kann machen, was ich will und deshalb bin ich ein Stück weit hilflos. Früher hatte man noch über Generationen, da waren noch die Schwiegereltern, die haben uns dreingeredet und so weiter, weil man wusste, wie man es macht. Und heute ist pluralistisch. Du machst so, ich mach so, der andere macht so, ist doch wurscht. Und ich bin irgendwo hilflos. Aber das werde ich jetzt am Sonntag zeigen. Diese Hilflosigkeit heute in der Familiengestaltung. Aber heute Abend möchte ich jetzt nicht über Hilflosigkeit sprechen, sondern sagen, wie man es macht. Also das ist noch flott. Also, jeden Tag neu, wie können wir unseren Familienalltag positiv gestalten? Ich möchte zunächst einmal darauf hinweisen, dass das Familienleben mit einem schönen, harmonischen Eheleben beginnt, mit einem gesunden Eheleben. Ihr könnt nicht sagen, als Eltern haben wir immer Knatsch, aber wir haben eine wunderbare Familie. Das ist undenkbar. Also alles beginnt mit einer gesunden Ehe. Mit einer Ehe, in der man sich wohlfühlen kann. Und in einer Ehe, in der man sich wohlfühlen kann, begegnen sich Mann und Frau mit Liebe. Und zwar mit der Liebe, die Gott in unser Herz hineingelegt hat. Es steht in Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und die göttliche Liebe ist immer eine schenkende und nicht eine fordernde Liebe. Deshalb ist Liebe, die wir uns schenken in der Ehe, immer bedingungslose Liebe. Ich liebe den anderen, weil ich ihn liebe und fertig, Schluss. Ich liebe meine Frau Christine, klar, als ich verliebt war, hatte ich 1000 Gründe. Und heute weiß ich, Gott hat mich mit dieser Frau zusammengeführt. Und ich liebe sie heute, weil ich sie liebe. Und sie muss keine Forderung erfüllen, damit ich sie liebe. Es ist eine bedingungslose Liebe. Es ist die göttliche Liebe, die Agape, die in unser Leben hineingegossen ist. Und diese Liebe zeigt sich darin, dass wir dem anderen durch und durch treu sind. Wir öffnen nie mehr die Tür unserer Ehe. Damals, als wir uns versprochen haben, treu zu sein bis zum Tod, haben wir eine Türe geschlossen. So, und jetzt ist dieser Raum geschlossen. Und wir gehen nie mehr zu dieser Tür und öffnen sie. Nie mehr. Wir haben gesagt, der Person bin ich treu bis zum Tod. Und ich bleibe treu. Ich habe manchmal Kummer, dass man vom Auseinanderleben spricht und so weiter, genauso wie die Weltmenschen auch. Und dass man sich entfremdet und weiß nicht, was alles. Wo bleibt denn Jesus? Jesus, der die Kraft gibt, dass wir uns neu finden können. Ich muss sagen, ich habe hunderte von Ehepaaren schon in der Seelsorge gehabt. Und ich habe unendlich vielen helfen können, als ich es wieder auf Jesus hingewiesen habe und nicht auf sich selber. Wir müssen nicht immer von uns reden, wir müssen mal von dem reden, der unser Herz prägt, der uns zusammengeführt hat in der Ehe. Und er hat auch die Kraft nach 30 Jahren Ehe, dass eine Ehe frisch und schön und tragend ist. Aber es kann Jesus machen, nicht wir, er. Wir müssen von ihm her Ehe gestalten. Und wir grundsätzlich sind wir einander treu. Und es gibt auch ein sich gegenseitig unterordnen. Nicht nur die Frau soll sich dem Mann unterordnen, sondern auch der Mann der Frau. Es gibt ein gegenseitiges, steht so in Epheser 5, Vers 21, dass wir uns gegenseitig unterordnen. Und die Unterordnung des Mannes und der Frau heißt, ich liebe meine Frau. Dreimal steht es in Epheser 5, ich liebe meine Frau. Grundsätzlich. Und bei der Frau ist es so, dass sie mit Respekt und Achtung und Wertschätzung ihrem Mann begegnet. Und ihm das immer wieder zum Ausdruck bringt. Ich achte dich, ich schätze dich, ich bin gerne bei dir. Das ist für einen Mann sehr wichtig, dass man ihn schätzt und achtet. Und zugleich ist ein Mann bereit, in der Ehe und in der Familie die letzte Verantwortung zu tragen. Es gibt immer wieder große Problembereiche, wo man sich gerne den schwarzen Peter zuschiebt. Ja, du bist schuld. Also wenn, ja, nein. Hier trägt der Mann die letzte Verantwortung. Er ist nie Chef der Frau. Also übrigens, ich habe eine total selbstständige Frau. Nur, dass ihr das wisst. Ich habe dir noch nie gesagt, dass ich kochen muss. Und ja, das ist total selbstständig. Und ich hätte mich noch nie gewagt, ihr in ihre Selbstständigkeit hinein etwas zu sagen. Ich habe eine selbstständige Persönlichkeit geheiratet. Hauptsein heißt nicht der Frau hineinreden, sondern die letzte Verantwortung tragen in der Ehe. Wenn etwas schief läuft, dass ich sage, und ich bin schuld. Wenn etwas mit den Kindern schief läuft, dass ich als Mann sage, und ich bin schuld. Ich trage die letzte Verantwortung. Das ist gemeint mit Hauptsein. Dass jemand in der Ehe die letzte Verantwortung trägt. Und es ist leider so, dass auch in Ehen, wo man sich liebt, wo man sich mag, wo man sich gern hat, und ich habe meine Christine wirklich gern, aber leider können wir ab und zu auch streiten zusammen. Man glaubt es fast nicht, aber ja, das ist eine traurige, tiefe Sache. Aber das Schöne ist, wir können uns dann wieder entschuldigen und sagen, es tut mir leid, und wir können uns gegenseitig vergeben. Ich muss sagen, jetzt, wenn ich heute Abend hier auf der Kanzel stehe, zwischen Christine und mir ist alles bereinigt. Das ist schon schön. Alles bereinigt. Wir haben alles einander vergeben, alles ist in Ordnung. Ich habe mich für alles entschuldigt, wo ich den Eindruck hatte, es sei nötig. Also, ja, gut. Und Christine hat mir vergeben und es ist also alles in Ordnung. Dieser Kreislauf des sich entschuldigen Könnens und des Vergebens macht eine Ehe tiefer und nicht oberflächlicher. Wenn man einander vergeben kann, wisst ihr, einander dann in den Armen liegt, weinend sich umarmt und sagt, ich habe dich trotzdem gern, das vertieft eine Ehe. Das macht sie nicht oberflächlich. Und weiter ist es so, dass eine Ehe, die schön gestaltet sein soll, auch geprägt ist vom gemeinsamen Gebet. Ich kann das gar nicht genug betonen. Ich habe gemerkt, dass einige Ehepaare sich vorgenommen haben, zusammen zu beten. Aber es kommt manchmal vor, dass sie eine ganze Woche lang nicht zusammen beten. Ich habe eine Studie gelesen über Ehepaare in freikirchlichen Gemeinden. Dann wurde gesagt, wie oft möchtet ihr zusammen beten? Da wurde angekreuzt, jeden Tag einmal. Und dann wurde gefragt, und was macht ihr genau? Ja. Es ist das eine, theoretisch etwas zu sagen, es ist das andere, es zu machen. Und ich bin überzeugt, hier ist kein einziges Ehepaar, das sagen würde, es ist nicht wichtig, jeden Tag zusammen zu beten. Aber ich frage euch, macht ihr es? Das ist ja das Entscheidende. Nicht, dass ihr etwas euch vornehmt, sondern dass ihr es macht. Eine schöne Ehe ist dann eine schöne Ehe, wenn wir zusammen beten können. Warum ist das Gebet derart wichtig? Dass meine Frau hört, dass ich für sie bete. Und jetzt für mich kommt das Allerschönste, dass sie für mich betet. Heute Morgen waren wir noch zusammen und sie hat für diesen Abend gebetet für mich. Wisst ihr, das ist das Tiefste, was überhaupt jemand für mich aussprechen kann. Dass meine Frau für mich betet. Mich trägt in ihren Gebeten. Und wichtig ist, dass ich sie trage in meinen Gebeten. Ich sage immer, eine Ehe, die tief verwurzelt ist im Gebet, wird wenig streiten zusammen. Einige sagen mir manchmal, Armin, ich habe keine Zeit zum Gebet. Sage ich, aber Geld zum Streiten habt ihr Zeit? Sagen sie, ja, da müssen wir uns nehmen. Oder, also, ich muss euch sagen, nehmt Zeit zum Gebet, das ist doch viel gescheiter als zum Streiten. Das geht oft stundenlang, diese Streiterei. Und dann kostet es erst noch Schlaf, das wisst ihr ja auch. Und da kann man nicht einschlafen, diese blöde Sache. Also, betet doch zusammen. Sagt mir nicht, wir haben nicht Zeit dafür. Das kaufe ich euch nicht ab. Für alles Wichtige hat man Zeit. Das ist eine Sache der Zeiteinteilung. Und noch etwas, es ist selbstverständlich, dass wir für unsere Kinder beten. Wir haben für unsere Kinder schon gebetet, als wir wussten, dass Christine schwanger ist. Haben wir eines gesagt, Herr Jesus, segne dieses Kind und lass es brauchbar werden in deinem Reich. Und es war noch nicht auf der Erde. Und wir beten heute noch jeden Tag dasselbe. Wir haben erwachsene Kinder. Aber dass wir jeden Tag beten für unsere Kinder, das ist unsere Hauptaufgabe überhaupt. James Dobson, einer der berühmtesten Männer, der über Kindererziehung geschrieben hat, hat gesagt, dass er jeden Tag auf den Knien für seine Kinder bete und dass er jede Woche auf eine Mahlzeit verzichte und für seine Kinder faste. Wenn jemand etwas versteht von Kindererziehung, dann James Dobson. Und er sagt, und das Entscheidende ist das Gebet für unsere Kinder, dass wir für unsere Kinder beten, einstehen im Gebet. So, das mal die Grundlage. Und noch etwas. Ihr braucht als Ehepaar auch ein geistliches Angesprochenwerden. Und dazu solltet ihr euch entscheiden und sagen, und wir gehen gemeinsam in eine Gemeinde. Und hören uns am Sonntagmorgen eine Predigt an und lassen uns von Gott her ansprechen. Ich bin ja selber stark am Predigen, aber ich habe jahrelang auch Predigten gehört. Und ich habe ein Vorrecht, ich darf nämlich die Studenten predigen hören. Ich höre jedes Jahr etwa 50 Predigten. Also, ich muss sie nachher am Schluss noch benoten. Aber ich bin nicht nur ein benotender Mann. Immer wenn ich eine Predigt höre, auch von Studenten, sage ich, rede Herr, dein Knecht hört. Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Ich bin noch nie aus einer Predigt heimgegangen, wo Gott nicht zu mir gesprochen hätte und gesagt, Armin, das erwarte ich von dir. Und ich habe Leute, die kommen müde in die Predigt und gehen noch müde heim, haben überhaupt nicht zugehört. Überhaupt nicht. Das sieht man schon den Augen an, dass sie nicht zuhören. Und das regt mich auf als Pastor. Und ich denke manchmal, im Bett wäre es ja wärmer geblieben. Ja. Wieso waren die überhaupt da? Bitte, wenn ihr schon in die Predigt kommt, dann öffnet euch und sagt, Herr Jesus, rede zu mir. Rede, Herr, dein Knecht, deine Magd hört. Ich bin bereit, mich ansprechen zu lassen von dir. Und Gott wird zu euch reden, ganz bestimmt. Und so wächst man im Glauben. Ihr braucht, dass ihr wächst im Glauben, nicht stehen bleibt. Wisst ihr, zuerst ist man ein Säugling in Christus, dann schreit man herum. Dann ist man ein Kind in Christus. Dann ist man ein Jüngling in Christus. Und dann wird man eine Frau in Christus. Und dann wird man eine Mutter in Christus. Wir haben heute in unseren Gemeinden so wenig Mütter und Väter in Christus. Aber das ist, weil wir geistlich nicht wachsen. Wir brauchen unbedingt, wir haben sehr viele Teenager, die wissen alles immer besser. Da haben wir sehr viele in der Gemeinde. Aber wir brauchen Väter und Mütter in Christus. Das ist das, was wir brauchen. Aber da muss ich mich von Gott ansprechen lassen. dass Gott mir etwas sagen kann in der Botschaft und dass ich auch bereit bin, mich in der Gemeinde zu investieren. Und die Kinder können das zuschauen. Die Mutti macht das in der Gemeinde. Der Vati macht das in der Gemeinde. Und werden so hineingezogen ins Gemeindeleben. Gut, das war die eine Seite. Weiter ist es so, um ein schönes Familienleben zu gestalten, braucht es klare Vorstellungen über Kindererziehung. Ihr könnt sonst den ganzen Tag euch ins Wort fallen und ihm sagen, was hast du jetzt wieder gemacht? Was sagst du jetzt schon wieder? Also ihr müsst schon wissen, wie ihr eure Kinder erziehen wollt. Sonst ist das ein Sturm bei euch ständig, sobald ihr Kinder erziehen wollt. Also ihr müsst euch mal klar werden, wie erzieht man Kinder? Und wie wollt ihr das machen zusammen? Das ist heute sehr schwer, weil das emanzipatorische Denken, dass die Kinder möglichst nicht erzogen werden sollten, sehr stark um sich gegriffen hat. Man sagt heute, die beste Erziehung ist Abwesenheit von Erziehung. Und da muss ich sagen, das stimmt nicht. Wir von der Bibel her sehen das anders. Die beste Erziehung ist, wenn wir uns in die Kinder investieren. Und deshalb ist zunächst einmal ganz wichtig, dass die Mütter, wenn die Kinder klein sind, nur Mütter sind. Das ist nicht negativ gesagt. Das habe ich in keiner Weise negativ gedacht, nur Mütter. Sondern, dass sie sich investieren in den Säugling. In den ersten Monaten, in den ersten 6 Monaten, werden die Verbindungen im Hirn geschaffen. Und interessant ist, was eine Mutter macht, das ist hochinteressant, dass sie mit dem Säugling spricht. Als wir so Säuglinge hatten, habe ich der Christine gesagt, was soll ich mit dem reden? Der macht nur und so. Und Mütter, die können ständig mit einem Säugling reden. Also ich habe nur gestaunt, ich habe Christine zugehört und gedacht, ist aber interessant. Und genau das muss so sein. Genau das muss so sein. Man muss mit Säuglingen reden, damit die Verbindungen im Hirn richtig hergestellt werden. Dass unsere Kinder manchmal so wenig leistungsfähig sind, ist das mangelnde Reden der Mütter beim Säuglingsalter. Und bitte gebt es ja in keine Kinderkrippe. Bitte, 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 bitte. Da werden die Verbindungen nicht geschaffen. Das dürft ihr nicht machen. Das Kind sollte unbedingt zu Hause sein und von der Mutter ständig angesprochen sein. Und dazu die tiefe Stimme des Vaters im Echo ein bisschen ab und zu hören. So, dass die auch noch irgendwo mitschwingt. Und noch etwas, kleine Kinder geben sehr viel zu tun, sehr viel zu tun. Und wenn ihr daneben noch eine Arbeit habt, laugt ihr als Mütter aus. Ihr seid nervlich immer am Ende. Wir haben heute sehr viele Mütter, die sind nervlich am Ende. Die mögen einfach nicht mehr, die haben die Kraft nicht mehr. Bitte, ihr habt begrenzte Kräfte, ich sehe euch jetzt von vorne. Ich sehe viele Frauen, die haben keine große Lebenskraft. Die sind sehr sensibel, sehr feinfühlig. Und wenn man jetzt einen Säugling hat, der einem Tag und Nacht auf Trab hält und daneben noch einem Job nachgehen, das geht nicht, da geht man kaputt. Ganz schlicht und einfach. Erst wenn die Kinder in die Schule kommen, kann man sich fragen, ob man einen kleinen Nebenjob haben sollte. Aber bitte nicht zu viel arbeiten. Ihr könnt Erziehung nie wiederholen. Und ihr könnt 16 Jahre lang eure Kinder erziehen, dann ist es abgeschlossen. Und bitte investiert doch mal 16 Jahre in eure Kinder. Bitte, bitte, bitte. Ihr könnt nie mehr sagen, wenn ich noch einmal zurück könnte, würde ich. Ihr könnt nie mehr zurück. Nie mehr. Ihr könnt Kinder nur einmal erziehen. Und dann ist es geschehen. Investiert euch in die Kinder. Habt Zeit für sie. Und den Vätern möchte ich sagen, es braucht auch von den Vätern her eine Unterstützung in ihrem Bemühen. Und interessant, man hat Studien gemacht und gesehen, dass Väter, die Mütter unterstützen und begleiten, das Kind in seiner Intellektualität, in seiner Emotionalität und in seinem Sozialverhalten entscheidend fördern. Also wenn der Vater mit einem Kind sich ein bisschen auseinandersetzt, fördert das die Intellektualität dieses Kindes. Auch die Emotionalität. Es braucht beide Arten, dieses Feinfühlige einer Mutter. Dieses Hineindenken und das ein bisschen, also, ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll, das Gradlinige eines Vaters, der mal sagt, so jetzt tun Sie so blöd am Tisch. Also so ungefähr, also das braucht es auch ab und zu. So eine klare, geradlinige Aussage. Und bitte, liebe Frauen, sagt nachher nicht, bist nicht so böse, sondern lass den Vater. Das ist ein Vater. Also einfach dieses Väterliche, dieses Geradlinige, dieses mal klare Aussagen machen, das ist göttlich. Wir müssen nicht alles verweiblichen. Und noch etwas ist wichtig, wenn wir Kinder erziehen, dass wir ganz klar vom biblischen Menschenbild ausgehen. Unsere Kinder sind im Bild Gottes geschaffen und sind unendlich wertvoll. Stellt euch mal vor, euer Kind ist mehr wert als eine Milliarde. Ja, euer Kind ist mehr wert als die ganze Welt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ein wertvolles Wesen ihr erzieht. Und übrigens, dieses Kind wird nie mehr auslöschen. Das wird leben in alle Ewigkeit. Ihr erzieht ein ewiges Wesen. Auch wenn das stirbt, das lebt ewig weiter. Leider aber, und das ist jetzt das biblische Menschenbild, ist dieses Kind durch die Sünde von Gott getrennt und hat Schwierigkeiten, sich selber zu finden, hat Schwierigkeiten mit seinen Nächsten und hat ein gestörtes Verhältnis zu der Schöpfung, in der es lebt. Und deshalb ist das Entscheidende und das Wichtigste, dass ich dem Kind zeige, Jesus ist in diese Welt gekommen, um diese gestörte Beziehung, die du hast zu dir selber, zum Nächsten, zu dieser Schöpfung, wiederherzustellen in seinem Erlösungswerk. Und deshalb ist das Entscheidendste, dass wir das Kind zu Jesus führen. Ich sehe das immer so, wie wenn man einen Säugling abholen würde. Und dann begleitet man ihn zu Jesus und sagt, schau mal, er gibt dir ein neues Ich-Bewusstsein. Er schenkt dir ein neues Leben. Er versetzt dich in die Gotteskindschaft. Das ist eigentlich der entscheidendste Weg, das Kind zu Jesus zu führen. Und jetzt, welche Grundprinzipien haben wir denn zu beachten, um das Kind zu Jesus zu führen? Das erste Grundprinzip, das wir zu beachten haben in der Erziehung, ist, dass wir das Kind lieben sollen. Habt eure Kinder lieb. Ihr könnt eure Kinder gar nicht genug lieb haben. Liebt sie. Und zeigt es ihnen. Ich werde das morgen Abend ausführen, wie man einem Kind zeigt, ich liebe dich. Das mache ich jetzt heute Abend nicht, mache ich dann morgen Abend. Wie kann ich einem Kind zeigen, ich liebe dich, ich habe dich gern? Das ist die eine Seite der Erziehung. Und die andere Seite der Erziehung, das Kind muss gehorsam lernen. Nicht das Kind verbäbeln, sondern das Kind muss gehorsam lernen. Also, da gibt es also nichts zu husten. Wenn ich sage Essen, dann kommen alle zum Essen. Und ja, so ist das. Und da wird nicht noch gespielt im Kinderzimmer und man sagt, ja, das wird nichts, die kommen zum Essen. Jetzt wird gehorcht. Ein Kind muss gehorsam lernen. Und ich sage, das ist das Allerschwerste, was ein Kind lernen muss. Das Lesen lernen gehört nichts dagegen. Gehorsam lernen. Warum ist das so schwer? Weil es immer zu einem Konflikt kommt. Also wenn ihr normale Kinder habt, fragen die nicht den ganzen Tag Mutti, was soll ich jetzt noch machen? Sondern die werden Zeugs hervorreißen und ja, das ist immer ein Tohuwabohu. Und jetzt kommt ihr und sagt dem Kind etwas und dann ist das quer im Leben des Kindes. Und es kommt zu einem Konflikt. Und jetzt muss das Kind lernen, seinen Willen eurem Willen zu unterordnen. Das ist Gehorsam. Übrigens, das ist genau das, wie wir heute als Gläubige leben. Wir unterordnen unseren Willen dem Willen Jesu. Das ist Gehorsam. Wer das nie gelernt hat, kann Jesus nicht richtig nachfolgen. Deshalb sollen wir die Kinder zum Gehorsam anleiten, dass sie lernen, ihren Willen, den Willen den Eltern zu unterordnen. Wie das genau geht, werde ich morgen Abend zeigen. Also wir haben dem Kind mit Liebe zu begegnen, wir haben es zum Gehorsam anzuleiten, damit wir das Ziel erreichen können und es zu Jesus führen können. Jetzt Welches sind zwei ganz entscheidende Dinge, die besonders gewichtig sind im Familienleben? Das erste ist das Vorbild. Ich muss euch sagen, liebe Eltern, ihr seid Vorbild, ob ihr Vorbild sein wollt oder nicht. Ihr seid einfach Vorbild. Müsst ihr euch vorstellen, ein Säugling kommt zur Welt. Der hat noch nie einen anderen Menschen gesehen als die Mutter und der Vater, oder? Ist doch klar. Der kennt die Nachbarin überhaupt nicht und so weiter, noch nie andere Menschen gesehen. Ihr seid von Anfang an Vorbild. Und das Kind orientiert sich an eurem Lebensstil. Denn es hat ja keine andere Vergleichsmöglichkeit. Und ihr seid Vorbild in allem, was ihr macht. Deshalb wird ein Kind, weil ihr so stark Vorbilder seid, euch nachahmen. Ich habe schon oft gesehen, wie Mädchen in viel zu großen Schuhen der Mutter durch die Wohnung geschlurft sind. Und so alle 2 Meter hat sie überjagt und dann lagen sie am Boden. Aber was haben sie gemacht? Sie gingen wieder in die Schuhe der Mutter hinein. Also so etwas Blödes. Und haben versucht, genau so zu gehen wie die Mutter, dann hat sie wieder überjagt. Nachahmungslernen nennt man das. Also das Kind ahmt nach. Das erste Lernen, das ein Kind macht, ist, es macht die Mutter oder den Vater nach. Es gibt ja keine andere Lebensmöglichkeit. Also wir sind ein Vorbild. Und zwar sind wir Vorbilder in allen Bereichen des Lebens. Wir sind Vorbilder im Reden. Also unser Wortschatz wird vom Kind übernommen. Manchmal haben mir Eltern gesagt, unser Teenager, was der für einen Wortschatz hat. Nach etwa eine Viertelstunde habe ich gedacht, liebe Mutter, genau den hast du auch. Nur merkt es die Mutter nicht. Also das Kind hat einfach den Wortschatz der Mutter übernommen. Und einige Kinder, Buben, haben den Wortschatz des Vaters übernommen. Im Reden sind wir Vorbilder, dann wie wir uns benehmen. Da sagt die Mutter ganz lieb dem Vater, könntest du den Kehrichtsack mitnehmen gleich und dort in den Container werfen? Sagt der Vater, kannst du doch selber machen. Hei, das ist ein flotter Satz. Dann kommt die Mutter zum Kind und sagt, du könntest du das und das, kannst du doch selber machen. Jetzt haben sie einen Satz erwischt. Hei. Oder der Vati benimmt sich auch so. Wieso sollte ich mich anders verhalten als der Vati? Ich benehme mich gleich wie der Vati. Also man übernimmt, man sieht, wie das Benehmen ist. Ich habe mir oft immer gedacht, was sehen die Kinder in meinem Benehmen? Was sehen sie? Wie rede ich? Wie benehme ich mich? Und es ist auch entscheidend wichtig, wie begegne ich meinem Ehepartner? Mit Wertschätzung? Es ist ganz interessant. Ich habe Ehen kennengelernt und die hatten einen Sohn. Und die hat wieder geheiratet. Und interessanterweise hatte dieser Sohn genau die gleichen Schwierigkeiten, wie seine Eltern auch hatten. Das ist Nachahmungslernen, nennt man das. Er hat von seinem Vater gelernt, wie man mit dem Ehepartner umgeht. Nämlich immer ein bisschen raubauzig. Und er macht es weiter. Er schmettert ab und zu die Türe zu, hat er von seinem Vater gelernt, dass man das ab und zu macht. So, und jetzt geht das wieder weiter. Ich muss sagen, das ist doch obermühsam. Das ist obermühsam. Wie gehen wir mit unserem Ehepartner um? Einige Jugendliche haben mir gesagt, ich mag fast nicht heiraten, wenn ich sehe, wie meine Eltern miteinander umgehen. Und auch im Glaubensleben sind wir Vorbilder. Ich muss sagen, unsere Kinder haben beten und die Bibel lesen gelernt, nicht weil wir gesagt haben, du solltest mal beten, du solltest mal die Bibel lesen. Die Kinder haben das gesehen bei uns. Wie wir als Eltern zusammen gebetet haben, wie wir allein gebetet haben, wie wir die Bibel gelesen haben, das haben sie alles jeden Tag anschauen können. Ach, so lebt man den Glauben. Wir brauchten da gar nicht tiefe Anweisungen zu geben. Einige müssen immer dem Kind sagen, jetzt mach mal stille Zeit und du weißt ja und so. Und sie selber machen es nicht. Nur aus meinem Leben. Ich war ja der zweitjüngste von 7 Kindern. Und kam, als ich noch kleiner war, oft ein bisschen früher von der Schule heim als die anderen Kinder. Und da bin ich einmal heimgekommen von der Schule Und da bin ich ins Schlafzimmer gegangen. Ich habe gemerkt, ich habe meine Mutter gesucht. Und da war sie an ihrem Bett, die Bibel offen, und hat geweint. Und dann war ich ganz still. Und dann hörte ich, wie sie für jedes von uns Kindern gebetet hat und geweint hat für uns. Das hat mich derart beeindruckt, ich weiß das noch heute. Ich hatte eine betende Mutter, die gekämpft hat um uns 7 Kinder, ganz allein dort in der Schlafstube. Und die Tränen sind auf die offene Bibel gefallen. Das sind Eindrücke, die kann man nie mehr auslöschen. Nie mehr. So tiefe Eindrücke, ein Vorbild, ein Vorbild. Und wisst ihr, wir versagen manchmal als Eltern. Es ist nicht so, dass wir immer alles richtig machen. Und meine lieben Eltern haben auch ab und zu versagt. Stellt euch mal vor, obwohl ich so eine tiefgläubige Mutter hatte, so einen tiefgläubigen Vater, haben die manchmal vor uns 7 Kindern gestritten zusammen. Und dann laut geredet, wie Berner das können, ganz laut. Ja, wir Kinder waren gar nicht so beeindruckt davon. Wir wussten genau, bei der nächsten Mahlzeit war das immer so, das war einfach so. Das sind Vati und Mutti, bevor man hat gebetet, und dann sind Vati und Mutti aufgestanden. Hat zuerst der Vati gesprochen und gesagt, ich möchte mich für mein Verhalten, wie ich mich bei der letzten Mahlzeit verhalten habe, in aller Form bei euch entschuldigen. So wie ich mich verhalten habe, das ist nicht richtig vor Gott, und ich möchte mich entschuldigen. Seid ihr bereit, mir zu vergeben? Dann haben wir gnädigst alle 7 Kinder im Chor gesagt, ja. Und dann wussten wir, jetzt kommt Smutti an die Reihe. Dann hat die Mutter gesagt, so wie ich mich am Mittag verhalten habe, war es nicht richtig vor Gott. Ich möchte mich vor euch entschuldigen und sagen, es tut mir leid. Seid ihr bereit, mir zu vergeben? Und dann haben wir gnädigst gesagt, ja. Und dann haben sie sich beide einen Kuss gegeben vor uns, um zu zeigen, dass alles auch zwischen ihnen in Ordnung ist wieder. Ich hatte nie Eltern, die über solche Dinge hinweggegangen sind. Nie. Immer wenn meine Eltern in meinen Augen versagt haben, wusste ich genau, die werden sich entschuldigen. Das wusste ich. Die waren eben Vorbilder. Die haben das nicht schön geredet und gesagt, ja, du bist nicht so dumm, das machen alle Menschen nicht. Ich wusste bei meinem Vater, wir waren 7 Kinder. Und ich kann mir das jetzt heute viel besser vorstellen als damals. Dass ich ein bisschen langsam war und mein Vater hat gesagt, so Armin jetzt hü. Und dann hat er noch einige Worte zu viel gesagt. Eine Viertelstunde später war der Vater wieder bei mir, hat mir die Hand zugestreckt und gesagt, Armin, wie ich mich vorhin verhalten habe, das war nicht richtig. Kannst du mir vergeben? Und dann haben wir uns umarmt. Welche Väter können sich bei den Kindern entschuldigen? Welche Mütter können sich bei den Töchtern entschuldigen und sagen, was ich jetzt geredet habe, war zu viel. Was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist nicht richtig. Wisst ihr, das ist ein Vorbild. Ein Vorbild ist eben gerade nicht fehlerlos, sondern ein Vorbild kann zu den Fehlern stehen. Das ist das Wesentliche des Vorbildes. Einige meinen immer, ein Vorbild müsse fehlerlos sein. Eben gerade nicht. Wisst ihr, ich habe oft gedacht als Kind, so wie meine Eltern ihre Ehe leben, ich glaube, das bringe ich auch noch zustande. Ich hatte nicht ein überhöhtes Ideal, aber ich hatte vorbildliche Eltern, wo ich wusste, wenn etwas schiefläuft, muss man es so machen. Später, ich kann mich noch ganz gut erinnern, hat der Matthias mich einmal so richtig angeschrien. Es wird wohl einen Grund gehabt haben, ich weiß nicht mehr genau welchen. Etwa eine Viertelstunde später war der Matthias in meinem Büro, stand unter der Tür so ganz, er wusste gar nicht so recht, was er jetzt machen soll, kam hinein und hat gesagt, Vati, ich möchte mich ganz fest entschuldigen, was ich jetzt vorhin gesagt habe. 20-jährig war er damals. Kannst du mir vergeben? Und dann haben wir uns umarmt. Können unsere Kinder sich auch entschuldigen später? Das muss man lernen. Aber wir machen das als Eltern vor. Und nicht immer Schwamm darüber, Gras darüber wachsen und so weiter. Ich habe zu viele Teenager mit Tränen gesehen vor mir, die mir gesagt haben, meine Eltern, wenn sie etwas verletzt und falsch gemacht haben, sie würden sich nie entschuldigen dafür. Nie. Wo ist hier das Vorbildsein? Das Nächste, was auch noch dazu gehört, ist eben, dass man diese Fehler eingesteht. Und jetzt die Belehrung. Die Belehrung, eigentlich muss man einem Kind alles sagen. Das weiß noch gar nichts. Wir müssen einem Kind belehrend sagen, zum Beispiel, wie es das Zimmer aufräumt, wie man am Tisch sitzt. Ja, das ist schon wahrscheinlich, wie einige am Tisch sitzen, gerade verkehrt. Also man muss sagen, schau mal, die Beine müssen unter dem Tisch und so weiter. Ihr wisst ja genau, wie das geht. Wir müssen einem Kind sagen, wie man über die Straße geht. Wir müssen einem Kind später sagen, wie man Schulaufgaben macht. Übrigens, einige können das bis in die 8. Klasse nicht richtig. Also, wie man Schulaufgaben macht. Wir müssen einem Kind helfen. Alles muss ein Kind lernen. Man muss auch einem Kind zeigen, wie es sich anziehen soll. Unsere Kinder haben sich selber angezogen und ja, die kamen vor wie an der Fasnacht. Also, alles verdreht und verkehrt und so. Und dann mussten wir wieder ins Kinderzimmer zurück und ihm zeigen, wie man sich anzieht. Das Kind muss alles lernen. Es muss alles belehrt werden. Alles belehrt. Deshalb reden ja die Mütter so viel. Zum Glück, ihr seid Redende. Ja, das redet noch mehr. Das ist ganz flott. Aber wir müssen alles belehren, alles immer wieder sagen, erklären und so weiter. Und dann muss man dem Kind das vormachen, zum Beispiel die Schuhe binden, man bindet, so vormachen. Und dann darf es nachmachen, hast wieder keine Ahnung, dann macht man wieder vor und so weiter. Erziehen heißt tausendmal das Gleiche sagen. Regt euch nicht auf, das ist einfach so. Also belehren, ständig muss man belehren. Und jetzt in diese alltägliche Belehrung eingeflochten, sollten wir dem Kind immer wieder zeigen, wie der Weg zu Jesus aussieht. Achtet mal, Kinder wissen noch nicht, dass man weltliche und religiöse Dinge trennt. Da ist ein Kind, rührt da im Teig herum mit der Mutter in der Küche, hat einen Schurz an, damit es nicht so aussieht anschließend. Und dann beim Rühren sagt es, wie kommt man in den Himmel? Sagt man nicht, du, am Abend reden wir dann. Über solche religiöse Dinge redet man doch nicht beim Teigrühren. Weißt, das ist ganz eine religiöse Frage. Da, am Abend, wenn ich dich ins Bett lege, werden wir dann über den Himmel reden. Chabis. Jetzt wird geredet über den Himmel beim Teigrühren. Und wir machen keinen Unterschied zwischen weltlichen und geistlichen Dingen. Diese Welt will uns beibringen, geistliche Dinge sind ganz persönlich. Und weltliche Dinge, da kann man immer drüber reden. Und viele gläubige Familien machen das mit. Ich möchte euch mal fragen, wann habt ihr als Ehepaar über tiefe geistliche Dinge gesprochen zusammen? Wann habt ihr in eurer Familie über tiefe geistliche Dinge gesprochen? Das macht man nicht, das ist Tabu. Und das müssen wir durchbrechen in unseren Familien. Und sagen, wir reden auch über geistliche Dinge beim Teigrühren, beim Mittagessen, beim Abendessen. Wir durchbrechen diese Schranke und wir reden nicht über weltliche und geistliche Dinge und trennen das voneinander. Dann ist es so, eben, dass wir dem Kind zeigen, wie es Jesus als Retter finden kann. Und jetzt müssen wir mit dem Kind, wenn es in Teenageralter kommt, auch zeigen, wie man bestimmte Dinge und warum man bestimmte Dinge so macht. Warum nicht eine zu frühe Freundschaft? Warum denn? Man kann doch auch mit 16 eine Freundschaft haben. Warum nicht so früh? Warum nicht so früh? Da schaut mich das Mädchen an und sagt, Mutti, man spürt, dass du alt bist. Bei uns ist das jetzt einfach so. Dann hat man eben diese frühen Freundschaften. Und jetzt muss man erklären, warum man das nicht will. Und dann flecht man ein, dass der Sex erst in die Ehe gehört und nicht vorher. Es gibt keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr. Das mit Teenagern zu besprechen, ist ganz entscheidend wichtig. Und das sagt man nicht in einem Abend, dann sage ich dem, ich habe dem Kind gesagt. Nicht, das braucht Zeit. Da muss man immer wieder neu darüber reden. Warum ist das so? Warum hier Verletzungen geschehen, wenn man das macht? Und so weiter. Weiter müssen wir dem Kind zeigen, warum wir bestimmte Dinge so wollen, wie wir das eben wollen. Zum Beispiel, warum wollen wir nicht, dass er Schulden macht? Bitte helft euren Kindern, dass sie keine Schulden machen. Und liebe Ehepaare, macht keine Schulden. Der größte Zankapfel in der Ehe ist heute das Geld. Da kann man streiten von morgen bis zum Abend. Bitte macht keine Schulden. Sonst werdet ihr euch immer sagen, wer die Schulden macht. Die Frau macht sie oder der Mann macht sie, ich weiß auch nicht genau wer. Macht keine Schulden. Bitte, bitte, bitte. Macht das nicht. Und zeigt das dem Teenager auch. Macht keine Schulden. Du darfst das nicht machen. Und ein Teil des Geldes gehört ins Reich Gottes. Das gehört nicht dir. Und dann reden wir über den Zehnten. Das ist kein Gesetz mehr für uns. Ihr dürft ruhig mehr geben. Also wunderbar. Also es ist hier, ich sage das in der Gemeinde immer, das ist kein Gesetz. Wir leben nicht mehr im Alten Testament. Aber eines kann ich euch sagen, wenn wir den Zehnten geben, werden wir den Segen Gottes erfahren. Und dein Kind das zeigen. Ich habe zum Beispiel als Kind die Mission in China unterstützt. China-Missionare. Als Kind habe ich ein Kessel gehabt, bekam ab und zu Geld von meinen Eltern und dann habe ich immer genau gezählt, wie der Zehnte ist. Das ist einfach der zehnte Teil. Von einem Franken ist das ein Zehni, von einer Zehnernote und so weiter. Wisst ihr genau, wie das geht. Und habe ich immer in ein Kessel getan. Und wenn das voll war, habe ich es für die China-Missionare gegeben, der Liebenzeller-Mission. Und ich muss euch sagen, das war für mich der entscheidende Augenblick. Ich bete noch heute für Missionare in diesem Gebiet. Das hat mich als Kind derart geprägt, dass ich für Missionare Geld zur Seite gelegt habe. Und dann zeigt auch einem Teenager, warum man sich in die Gemeinde investieren soll. Warum besucht man treu die Gemeinde? Warum hilft man mit in der Jungschararbeit? Warum hilft man mit in der Jugendarbeit? Warum ist das überhaupt wichtig? Warum geht man nicht irgend in einen Club, sondern hilft mit in der Gemeinde? Das muss alles erklärt werden. Das weiß ein Teenager ja nicht. Der hat noch nicht so viel Wissen, dass er das einordnen kann. Und so weiter. Zur Belehrung gehört, haben wir gesehen, das Alltägliche. Und aus der Belehrung, wenn ich das mache, kommt beim Kind das Üben. Nehmen wir mal das Zähneputzen, damit wir es am besten sehen. Also zuerst belehrt man das Kind über Zähneputzen. Wie oft stand ich mit meinen drei Kindern im Bad und habe Zähne geputzt mit ihnen. Gezeigt, wie das geht und so. Und einige wollten manchmal nicht Zähne putzen. Ich weiß auch nicht warum. Dann bin ich mit ihnen durch die Wohnung gekurvt, bis sie wieder im Bad waren und ich habe weiter Zähne geputzt mit ihnen. So. Ich kann euch sagen, das kam mit der Zeit, bekam die Übung, oder? Übung. Und aus der Übung wächst schließlich die Gewohnheit. Die Gewohnheit. Heute muss ich euch sagen, sind alle erwachsen, die putzen jeden Tag die Zähne, ohne mich. Nur, dass ihr nicht Kummer habt. Die läuten mir nicht an und sagen, Armin, soll ich jetzt die Zähne putzen? Nicht, die machen das selbstständig. Aus dem Üben wächst die Gewohnheit. Und es gibt bestimmte Dinge, je mehr Dinge im Leben der Kinder Gewohnheit werden, je besser können sie in der Schule aufpassen. Je weniger Dinge Gewohnheit sind, je weniger können sie aufpassen. Wisst ihr, am Sonntagmorgen geht man in den Gottesdienst, das ist Gewohnheit. Wenn ihr euch jeden Sonntag entscheiden müsst, gehen wir heute, gehen wir wohl nicht, regnet es nicht, gehen wir in die Alpen, gehen wir nicht in die Alpen, das ist furchtbar. Das ist enorm, was das an Kraft braucht. Gewohnheiten schenken mir Kraft. Und noch etwas, die Kinder nehmen mir Belehrung dann ab, wenn mein Leben das, was ich belehre, unterstützt. Sonst kaufen sie mir das nicht ab und sagen, Vati, lebe du mal anders. Und jetzt kommt vielleicht das Allerwichtigste. Ihr braucht als Familie gemeinsame Zeit. Wir hatten als Familie den Sonntagabend als gemeinsame Zeit. Einfach den Sonntagabend, den hatten wir reserviert. Da hatten wir immer ein gutes Essen am Abend, schöne Kerzen auf dem Tisch, das hat Christine gemacht und so. Einfach ganz schön. Und dann sind wir, wenn wir fertig gegessen hatten, sind wir hinübergerutscht in die Fauteuils, so. Und als die Kinder noch kleiner waren, ich kann Klavier spielen, kann auch Geige spielen und so habe ich die Lieder begleitet, wir haben zusammen Lieder gesungen, ich saß am Klavier und die Christine hat Flöte gespielt und so. Und so haben wir zusammen Lieder gesungen. Mit der Zeit konnten unsere Kinder Flöte spielen. Mit der Zeit konnte der Matthias besser Klavier spielen als ich. Daniel, also Damaris hat dann Geige gespielt und der Daniel Flöte. Und wir haben wunderbar geworshippt zusammen. Nicht mehr gesungen, das sagt man ja worshippen. Also wir haben dann wunderbare Lieder gesungen, geworshippt zusammen. Und die haben dann neuere Lieder genommen, wir haben noch ein bisschen altväterische genommen, wir als Eltern. Und unterdessen kamen ja neuere auf den, ja, und die haben CDs gehört, haben die Noten kommen lassen von diesen CDs und so. Ich sag euch, wir haben manchmal bis eine halbe Stunde zusammen gesungen. Mit wunderbarster Begleitung. Unerhört schön. Und auch sie haben noch klassische Dinge, dann etwas von Beethoven zusammengespielt, etwas von Schubert, etwas von Mozart, als Einstieg in den Abend und so. Wunderschön, wunderschön. Und wenn das vorbei war, haben wir einen Bibeltext genommen. Wir haben vor allem die Evangelien gelesen. Mir schien das für dieses Alter sehr gut. Und dann haben wir einfach einen Abschnitt gelesen, zuerst als die Kinder noch kleiner waren, haben Christine und ich uns abgewechselt mit Lesen. Und dann haben wir darüber gesprochen, als die Kinder älter wurden, haben sie gelesen, nicht mehr ich. Da hat der Matthias gelesen, der Daniel hat gelesen, die Damaris hat gelesen. Und dann haben wir einfach diese Texte gelesen. Und anschließend nicht so lange Texte, es ist einfach so ein kurzer Text, wie das so ist in den Evangelien. Und dann haben wir zusammen über den Text ausgetauscht. Und das wurde unseren Kindern bis ins Tiefste bewusst. Für uns war die Bibel ein besonderes Buch. Das ist das Buch schlechthin. Das ist nicht ein Buch, das ist das Buch. Und dann haben wir ausgetauscht darüber, was in diesem Buch steht. Denn Gott redet durch dieses Buch zu uns. Unwahrscheinlich, das müssen die Menschen mal verstehen. Noch heute, wenn ich die Bibel öffne, ich muss manchmal weinen vor Freude, dass Gott zu mir spricht. Das ist ein so gewaltiges Buch. Gott redet durch dieses Buch zu uns Menschen. Und das müssen die Jugendlichen spüren. Da redet Gott. Und dann dürfen wir austauschen darüber und uns fragen, was bedeutet nun das, was hier steht für mein Leben, für unsere Zusammenleben und so weiter. Und anschließend kam der Austausch. Und das geschah so, zuerst hat Christine ein bisschen erzählt, wie er es in der letzten Woche gegangen ist. Dann hat der Matthias erzählt, wie es ihm ergangen ist in der Schule. Dann der Daniel hat erzählt, wie es ihm gegangen ist. Die Damaris hat erzählt und dann kam ich an die Reihe. Manchmal haben sie es auch umgedreht, aber jedes hat mal erzählt, wie es ihm geht. Es gibt bestimmte Männer, die reden nie darüber, wie es ihnen geht. Nie. Ihr müsst als Väter mal euch öffnen den Kindern und euch mal sagen, den Kindern, wie es euch geht. Ihr seid auch normale Menschen. Und es ist doch schön, wenn wir den Kindern mal uns öffnen können. Sagen, was wir in dieser Woche erlebt haben. Ich habe manchmal erlebt, dass in einer Woche ein ganz lieber Mensch gestorben ist und ich musste die Beerdigung halten. Dann habe ich meinen Kindern erzählt, was in mir vorgegangen ist. Wie ich das erlebt habe. Und zugleich haben wir den Kindern dem Alter entsprechend auch erzählt, wie wir das als Kinder erlebt haben, als wir so alt waren wie sie. Das war ganz interessant. Wie haben wir dieses Alter erlebt, in dem sie jetzt standen? Und als die Kinder ins Teenageralter kamen, da kamen so die ersten Freundschaften. Klar, wir mussten ein bisschen bremsen, aber das war so interessant. Und die Gespräche haben sich lange hingezogen und wir haben geredet zusammen. Und ja, manchmal wusste man nicht mehr genau, wer zuhört. Also so haben wir geredet. Und ich habe nie erlebt, dass unsere Kinder gesagt haben, das ist doch stinklangweilig. Nie. Es war der schönste Abend, auf den haben sich immer alle gefreut. Der Sonntagabend war unser Familienabend. Wenn man das fertig war, der Austausch, war es so, dass jedes für die nächste Woche seine Gebetsanliegen sagte. Je nach der Reihe nach, der Matthias hat seine Anliegen gesagt, der Daniel hat seine Anliegen gesagt, die Damaris hat ihre Anliegen gesagt, dann hat Christine die Anliegen gesagt, ich habe meine Anliegen gesagt, so. Und dann haben wir alle gebetet. Das war der Art bewegend zu erleben, wie meine Kinder für mich gebetet haben, für ihre Mutter gebetet haben und dann für die anderen Geschwister gebetet haben. Und dann kam das Nächste an die Reihe. Und wir als Eltern, wir haben füreinander gebetet, vor den Kindern, dass sie das mal hörten, dass wir füreinander beten. Und dann haben wir für die Anliegen eines jedes Kindes gebetet. Das waren die feierlichsten Augenblicke. Und dann haben wir mit einem schönen Abendlied haben wir dann den Abend beschlossen. Ich muss euch sagen, wir waren als Familie ein Team. Ich war Pastor und ich habe eine ganze Familie hinter mir gehabt, die mich getragen haben in meinem Dienst, die mir geholfen haben in meinem Dienst, die auch manchmal geweint haben mit mir in meinem Dienst. Bitte gestaltet auch ein schönes Familienleben. Das wünsche ich euch. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass ich überhaupt diesen Vortrag halten durfte. Und ich danke dir für alle, die mir heute Abend zugehört haben. Herr Jesus, bitte hilf uns, dass wir ein von dir gewolltes, harmonisches Familienleben gestalten können. Hilf uns, dass wir als Ehepaare uns in Liebe begegnen. Schenk, dass wir ganz klare Vorstellungen haben, wie wir Kinder erziehen sollen. Und vor allem lass uns Vorbilder sein. Du weißt, das ist einfach das Entscheidendste, wie wir leben. Und dass wir die Kinder belehren, ihnen dann zeigen, warum wir so leben, wie wir leben. Und vor allem schenk uns auch diese gemeinsamen Zeiten, wo wir als Familie endlich mal zur Ruhe kommen miteinander. Singen können zusammen, auf dein heiliges Wort hören, miteinander austauschen. Und vor allem füreinander beten. Bitte schenk uns dieses tragende Familienleben. Hilf uns, Herr Jesus. Amen.